Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
Kimi, ich habe mir eine Einstiegsfrage überlegt. Und zwar sieht man gerade überall diesen 2016-Trend bei Instagram und überall teilen alle so Fotos, wie sie 2016 aussahen und machen da so ein bisschen so eine nostalgische Rückreise. Wie ist das bei dir, wenn du an dich 2016 denkst? Denkst du dann, schade, ich wünsche mir das zurück oder denkst du, boah, ich habe es gehasst?
Also ich wünsche mir das auf gar keinen Fall zurück. Aber ich muss sagen, 2016 war eigentlich ein ganz cooles Jahr. Da bin ich nach Bamberg gezogen in dem Jahr. Mhm. Deswegen eigentlich war das echt ein cooles Jahr, aber nichtsdestotrotz würde ich nie nochmal dahin zurück wollen. Also da sind ja so viele Sachen inzwischen passiert und ich war auch echt damals noch so unfertig mit mir und deswegen halte ich auch immer, also auch so dieses jetzt so 10 Jahre zurück und posten und so, nehme ich mich bei solchen Sachen immer raus, wenn wir denken, nee. Obwohl es ein sehr schönes und besonderes Jahr war und tatsächlich all dieses Laufen ja so ein bisschen angestoßen hat mit meinem Eintritt in den Laufverein in Bamberg, dennoch würde ich nicht zurückgehen wollen. Wie ist es bei dir? Mhm.
Nee, ich sehe das auch immer und denke nur, also ich war da gar nicht in meiner Prime. Ich glaube, wenn ich so 2-3 Jahre streichen könnte in meinem Leben, dann wäre das 2015, 16, 17. Deswegen, ich fühle das auch überhaupt nicht.
Okay.
Aber man sieht das halt echt überall, habe ich den Eindruck. Und ich habe da jetzt schon ein paar Mal drüber nachgedacht, ob das nur bei Social Media so aussieht oder ob das wirklich so ist. Aber ja, das war nur eine kleine Einstiegsfrage, weil mir das vorhin beim Laufen durch den Kopf gegangen ist.
Ja, aber schöne Idee. Aber ich glaube tatsächlich, das ist nur so ein Social-Media-Ding, oder? Weiß ich nicht. Könnte ich mir gut vorstellen. Wobei das ja auch crazy ist, wenn du dir überlegst, es ist ja schon eine ganz schön lange Zeit, seit 2016 vergangen. Und wenn man dann so alte Bilder anschaut. Ja.
Also das meine ich zum Beispiel, wenn ich mir die Bilder anschaue, dann fühle ich es gar nicht. Dann sehe ich da jemanden, der sehr mit sich struggelt, der gar nicht happy ist und denkt so, nee, also da will ich nicht zurück hin und ich will das auch nicht teilen, weil ich nicht denke, ja, da habe ich mich gut gefühlt, sondern ich denke, oh Gott, mein Gott, ist diese Zeit vorbei und in den 10 Jahren bin ich, ja, auf jeden Fall, was das angeht, glücklicher geworden.
Mhm. Ja, irgendwie crazy. Also ich muss sagen, echt dieser, jetzt nur mal, das ist ja nicht ganz 2016, aber dieser Umzug nach Bamberg und so, das war schon, das weiß ich noch, das war super cool, weil ich halt sehr, sehr schnell halt das Gefühl hatte, okay, cool, jetzt beginnt so ein neues Kapitel und Studium und an der Uni.
Ja, du bist da fürs Studium hingezogen, oder?
Genau. Und ich hatte halt irgendwie da dann das erste Mal, weil die Jahre vor meinem Studium war ich halt sehr, ich habe ja 3 Jahre lang nach meinem Abi erstmal quasi nicht studiert, sondern bin erstmal 2 Jahre zu Robinson und dann war ich noch 1 Jahr, habe ich Praktika gemacht, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich machen will. Und
was hast du da so für Praktika gemacht? Das interessiert mich.
Ich habe ein Praktikum beim Bayerischen Fernsehen gemacht.
Cool.
Da war ich dann ganz oft so hinten in diesem Schnittraum drin und so. Da wurde mir dann erklärt, was Mats ist und so, diese Zwischeneinspieler und lauter so ein Zeug. Dann war ich bei einer Filmproduktion und dann war ich bei einer PR-Agentur, weil ich wusste quasi schon, okay, ich will in die Medien, so dieser Klassiker, den ganz viele so nach dem Abi gesagt haben, aber ich wusste halt nicht, was ich genau machen will. Und ich habe dann ich habe quasi bei ganz vielen Studiengängen, wenn du dich da beworben hast, hast du quasi ein Vorpraktikum gebraucht.
Mhm.
Also bei ganz vielen Studiengängen, wo quasi kein NC war, weil ich habe jetzt auch nicht den besten Abischnitt. Und dann war ich quasi angewiesen auf Studiengänge ohne NC. Aber da war dann ganz oft eine Einstufungsprüfung oder wie das heißt.
Mhm.
Oder eben vor Praktikum, was auch immer. Und deswegen habe ich dann diese Praktika gemacht. Und ja.
Voll interessant, dass du was mit Medien machen wolltest. Ich kenne niemanden, der das so von sich gesagt hat nach dem Abi. Und ich kenne auch niemanden, der so den Weg gegangen ist. Ich meine, du hast ja dann Germanistik studiert, stimmt's?
Kommunikationswissenschaft und Germanistik, okay. Ja, genau.
Okay. Ja, ja. Voll spannend. Also ich finde, es klingt nach coolen Praktikas. Richtig cool.
Ja, also ich habe letztens wirklich meine ganzen Ordner mal aufgeräumt und so und habe dann diese ganzen Bescheinigungen vom Praktika und so auch gefunden. Das ist ganz witzig, dass wir dazu reden. Und da habe ich mir echt teilweise gedacht, boah, also auch so Richtung Bezahlung, das ist ja absolut irre, da kriegst du ja nichts. Also wirklich einen Hauch von nichts.
Noch nie in einem Praktikum überhaupt Geld bekommen. Also ich habe beim bei der Polizei, bei der Kripo eins gehabt. Ich hatte beim Amtsgericht da sogar zwei verschiedenen Gerichten. Und da war es eher immer so, dass es super schwer ist, überhaupt einen Platz zu kriegen. Also an Bezahlung sowieso gar nicht zu denken und Wartezeit. Und also es war ja dann auch im Rahmen vom Studium oder während des Studiums. Und genauso, ja, ich fand es immer cool. Mir hat das immer super viel Spaß gemacht, aber ich habe da auch keinen Cent verdient.
Hey, du warst bei der Kripo? Wie lange?
Ich hab doch Jura studiert und da habe ich bei der Polizei auch ein Praktikum machen sollen.
Das ist ja echt cool.
Ja, das war wirklich cool. Also es war sehr stressig, weil das während einer Klausurenphase war, aber es war eigentlich ein wirklich cooles Praktikum. Ist auch schon ewig her. Ich glaube, das müsste 2018 oder 2019 gewesen sein.
Was macht man bei einem Praktikum bei der Kripo?
Ich bin zum Beispiel bei der Autobahnpolizei einen Tag mitgefahren oder im Einsatzdienst mitgefahren. Also es waren mehrere Sachen. Aber ich weiß, dass die 2 Tage bei der Kripo mir am besten gefallen haben. Und ja, da haben wir auch nach einer Kinderleiche, war das, glaube ich, sogar gesucht. Also
What?
Da war.
Okay.
Ja. Aber ich war dann zum Glück nicht mehr dabei, als sie dann so wirklich konkret angefangen haben zu suchen. Aber ich weiß auch nicht mehr, wie das ausgegangen ist und alles. Und natürlich unterschreibt man da ja auch, dass man über sowas nicht spricht. Ich meine, das ist jetzt
gar nicht her. Aber yes. Machst du es im Podcast?
Nein, es ist, aber es, ich weiß, also ich habe da in dem Praktikum auch meine erste Leiche gesehen und das hat mich total schockiert. Also,
boah, das ist ja irre.
Das crazy. Vergesse ich das auf jeden Fall nicht.
Ja, das glaube ich. Hä, was kommt denn hier alles zutage? Okay, krass.
Ja, jetzt, du hast, ja, ich weiß nicht. Es ist was ganz anderes als das Laufen heute, aber es war schon cool. Und ich finde so, man lernt da ja auch einfach überall, nicht nur über den Beruf, sondern halt auch was fürs Leben. Und ich finde schon, dass so Erfahrungen einen immer reicher machen. Selbst wenn man weiß, das will ich dann mal nicht machen. Es ist ja wirklich eigentlich eine coole Möglichkeit, so ein Praktikum zu machen.
Ja, voll. Also für mich war es auch, keine Ahnung, einfach so ein bisschen, nicht nur, weil ich es gebraucht habe für Studium, Anmeldungen und so, sondern wirklich auch, weil ich einfach wirklich noch nicht wusste, was will ich genau machen. Und dann konnte ich halt so ein bisschen ausschließen. Also zum Beispiel Filmproduktion war zwar echt eine coole Zeit, aber ich wusste dann nach einem Monat, nee, das ist es, glaube ich, nicht. Und genauso war es beim bayerischen Fernsehen halt auch. Und da haben mir auch interessanterweise voll viele dann in-house abgeraten, so nach dem Motto, ja, such dir lieber was anderes raus. Das Einzige, was ich tatsächlich dann erst nach dem Studium gemacht habe, war bei einer Zeitung. Weil das war ja eigentlich immer so das, was ich eigentlich machen wollte. Und habe das aber erst nach dem Studium dann gemacht, bei Münchner Merkur. Und damit habe ich eigentlich so richtig jede Nische abgegrast. Ja.
Ja. Aber ich hatte das nie, dass mir im Praktikum jemand gesagt hat, mach das nicht. Und mir hat es auch echt immer richtig gut gefallen. Ich konnte mich immer super gut damit identifizieren. Aber ich habe das schon oft gehört, auch dann gerade im Architekturstudium, dass viele gesagt haben, während sie da Praktika gemacht haben, haben die ihnen immer gesagt in den Büros, mach das nicht, studier nicht Architektur. Und ich fand das total faszinierend, weil ich habe eben nur positive Leute immer gehabt, die gesagt haben, ja, das ist voll cool und ich würde den Weg wieder wählen. Ich glaube, das ist so unterschiedlich, je nachdem halt, wo man hinkommt oder an was für Leute man kommt.
Ja, und auch in welcher Branche. Also das war jetzt so ein bisschen dieses, hey, das öffentliche Fernsehen und so, willst du das wirklich so nach dem Motto, glaube ich, und keine Ahnung, also ich fand das super interessant, das alles mal mitzubekommen und mitzukriegen und dann war eben so dieses 2016, okay, jetzt bin ich endlich da, wo ich glaube, dass ich hingehöre an der Uni und mit allen anderen und wir studieren jetzt und holen uns in der Mittagspause einen Kaffee und habe das alles total gefühlt und man geht in die Bib. Also ich fand das wirklich, ich fand schon Studieren tatsächlich ziemlich cool, muss ich echt sagen. Das hat mir schon sehr gefallen. Naja gut, jetzt mal.
Spannender Exkurs.
Ganz spannender Exkurs. Zurück in die Gegenwart. Erzähl uns mal von deiner Zeit auf der Insel. Wie ist es denn? Wie waren die ersten Tage?
Ja, jetzt ist es ja schon fast eine erste Woche. Mhm. Es war sehr, sehr sonnig. Also überraschenderweise, ich hatte noch nie so gutes Wetter wie jetzt. Dabei war ich noch nie so früh im Jahr da. Und ja, mir geht's super. Das Training läuft gut. Die ersten Tage war es schon sehr die trockene Luft, die krasse Sonneneinstrahlung, diese trockenen Trails. Ich bin mir auch ein bisschen so Blasen gelaufen. Ich habe mich ein bisschen energielos gefühlt nach dem Laufen, weil halt ich die Sonne nicht gewohnt war. Die ersten Tage musste ich schon reinkommen. Aber mir geht's echt gut und jetzt morgen muss ich hier schon wieder die Sachen packen und umziehen in unsere Teamunterkunft reisen. Und ich glaube, es war jetzt eigentlich die perfekte Zeit, weil von hier kann ich echt gut auf den Trails laufen. Aber ich freue mich auch, dass ich ab morgen dann nicht mehr alleine bin.
Mhm. Okay. Genau. Ja, aber voll cool. Also du hast mir ja hier und da mal so ein bisschen Sonne geschickt sozusagen. Mhm. Ich muss sagen, es ist angekommen, weil tatsächlich hat jetzt mal ein paar Tage hier die Sonne gescheint. Es ist zwar nicht wahnsinnig viel wärmer geworden, aber es ist auf jeden Fall ein Ticken milder geworden. Es hat nochmal richtig viel geschneit, tatsächlich auch hier in München, aber trotzdem ist es nicht mehr ganz so eisig. Also sprich, meinen Grand von letzter Woche konnte ich ein bisschen ablegen. Es ist ein bisschen besser geworden, man kann ein bisschen besser laufen. Nichtsdestotrotz, Ida, kurz geht hier noch nicht, deswegen genieß es auf jeden Fall.
Ja, das mache ich. Ich meine, bei mir zu Hause in meiner Wohnung, da ist gerade mein Bruder mit 3 Freunden, die machen einen kurzen Skiurlaub da.
Oha, okay.
Und er hat mir auch geschrieben, es ist super cool, es hat so viel geschneit, dass sie halt von der Haustür ganz runterfahren können, den Berg, und dann halt mit der Gondel wieder ganz rauf ins Skigebiet. Und das ist eigentlich ja perfekt für einen Skiurlaub, aber ich habe nur gedacht, ich werde es gerade so hassen. Mhm. Ich bin froh, dass ich das gerade nicht habe, sondern ein paar Tage Sonne habe. Ja, ist es schon was Feines, gerade wenn dann das Wetter so gut passt. Ich meine, letztes Jahr hatte ich auch echt viele Regentage. Ich glaube, da hätte es mir gerade das so ein bisschen Einsamsein mehr aufs Gemüt geschlagen. Aber so war es immer, so die eine Hälfte des Tages nimmt mindestens das Training ein, und wenn ich dann den Nachmittag frei habe, kann ich ein bisschen in der Sonne lesen, oder wenn es 2 Einheiten waren, dann kann ich am Mittag mein Mittagessen in der Sonne essen. Also ich habe mir es schon versucht, immer so schön wie möglich zu machen, und so sind die Tage auch echt schnell vergangen.
Ja, schön. Und dann, auch sehr aufregend, möchte ich jetzt schon noch kurz drauf eingehen, kam gestern eine neue Chasing Ida-Folge raus. Ja, gestern.
Stimmt.
Und ja, erzähl mal, gibt's da was, was geht da so bei dir vor? Das ist, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, die 3. Staffel Chasing Ida.
Ja, genau, es ist so zwischen 2. und 3. Staffel, so eine Winterfolge. Ja, ich weiß nicht, ich finde, also ich schaue ja mir nicht so gerne selber zu, deswegen habe ich sie mir dementsprechend nicht allzu oft angeguckt, auch wenn man halt oft so Feedback-Schleifen machen muss, weil jetzt zum Beispiel Anton die schneidet, aber ich glaube, sie ist ganz gut geworden. Ich meine, sie ist diesmal noch dichter dran als sonst, es ist viel drin, was sonst immer nicht so drin war, so auch an Sachen, die ich zwischendurch sage, die Mimi ist mit drin, unser Hund ist mit drin, also der Familienhund Milka. Ich glaube, es ist eigentlich schon eine ganz interessante Folge, hoffe ich zumindest, auch wenn ich es halt immer leichter finde, Folgen zu machen über Rennen und einfach einen Rennbericht dann zu haben, als jetzt Folgen, wo es nur ums Training geht. Aber ich glaube, es zeigt trotzdem eigentlich spannende Einblicke.
Also ich habe dir ja auch geschrieben, und ich muss wirklich sagen, ich fand die Mimi ganz reizend. Es gibt auch diese eine Stelle, ich weiß nicht, ob das, also das war so beim Langlaufen, wo ihr zusammen den Kurs macht, und dann habt ihr ja beide auch eure Mikros so da so schön dran und so, und dann hast du, glaube ich, gesagt, ja, drehen wir noch eine Runde, und von der Mimi kam sein, ja, unbedingt, und dann ich so, oh Gott, seid ihr süß. Also ganz also süß, ganz beschwingt, und ich fand es auch richtig toll, dich als große Schwester mal zu sehen, weil das habe ich bisher noch nie tatsächlich, ich habe euch zwei noch nie zusammen, glaube ich, gesehen.
Echt?
Ja.
Ich meine, ich bin ja eigentlich immer große Schwester. Also,
ja,
eigentlich
das ist richtig,
dass man mich nicht als große Schwester sieht.
Aber ich habe dich noch nie erlebt als große Schwester. Und das fand ich irgendwie sehr schön, das mal zu sehen. Das hat mich irgendwie sehr berührt, muss ich sagen. Ich fand die Folge auf jeden Fall sehr, sehr schön und sehr nah an dir dran. Und ich muss sagen, ich liebe es auch hier und da ein bisschen ironischen Humor aufblitzen zu hören. Das mag ich sehr gern, die Seite an dir. Also ich fand sie wirklich sehr schön, die Folge.
Danke, das ist sehr lieb. Ja, die Mimi musste auch kurz für das englische Voice-Over für den North Face Channel mir eine Sprachnachricht schicken, und dann habe ich ihr schon so ein bisschen einen Vorentwurf geschickt, und ihr Kommentar war, tja, ich bin halt für die Kamera geboren.
Alter Schwede, also, die hat ein Selbstvertrauen.
Ich glaube, sie meinte das schon auch mit Spaß, aber das war auf jeden Fall sehr, sehr süß. Sie
mit
hat auch
Spaß
selber hingefiebert, dass
Ernst.
Die jetzt rauskommt. Ja.
Nee, ich fand, es hat sie richtig gut gemacht, ja.
Kimi, bevor wir ins Laufen kommen, habe ich noch einen kleinen Exkurs mitgebracht. Und zwar, du guckst schon so unbegeistert.
Ja.
Wenn die Folge rauskommt, stehen ja die Olympischen Winterspiele an. Also so, am Donnerstag kommt die Folge raus, und dann am darauffolgenden Freitag ist die Eröffnungsfeier, wobei aber einige olympische Wettbewerbe schon am Donnerstag beginnen. Und um uns ein bisschen einzustimmen, habe ich ein paar Facts mitgebracht.
Ach so, okay, jetzt dachte ich schon.
Du dachtest, du musst was beantworten.
Ich dachte, ich muss was beantworten. Bitte nicht.
Nee, aber mit denen kann man einfach so bei der Arbeit, beim Mittagessen, beim Kaffee einfach ein bisschen flexen. Und das ist vielleicht eine kleine Einstimmung.
Mhm.
Also, es passt nicht in die Kategorie, es ist ein Weekly. Aber ich dachte, so ein paar Facts können gar nicht schaden fürs Allgemeinwissen.
Ja.
Also, hast du eine Vermutung, was der älteste Sport der Olympischen Winterspiele ist?
Ich wusste es. Nee, absolut nicht. Wirklich, ich bin überhaupt nicht im Bilde. Deswegen da okay. Mache ich jetzt auch keinen Guess.
Also, hiernach kannst du dann alle beeindrucken mit einem Wissen. Ja. Also, die älteste Sportart der Olympischen Winterspiele ist Eiskunstlauf. Okay. Das feierte ursprünglich aber das olympische Debüt bei den Sommerspielen in London 1908. Und zu dem Zeitpunkt gab es nämlich auch noch keine Olympischen Winterspiele. Die wurden das erste Mal nämlich 1924 ausgetragen in deinem Lieblingsort. Dein Lieblingsort in den französischen Alpen.
Oh, okay, Chamonix, woo!
Ja, ja, sehr gut. Ja. Dann die Olympischen Sommer- und Winterspiele alternieren so im Zweijahresrhythmus. Das ist erst seit 1994 so. Vorher waren die auch im gleichen Jahr. Dann kommt jetzt ein bisschen was zum Klugscheißern. Aha. Und zwar bezeichnet...
Ist nicht alles zum Klugscheißern?
Nein, das andere ist schon auch Wissen, aber... Also die, wenn man immer so sagt, ja, da ist dann die Olympiade, das wird ja so umgangssprachlich gesagt, eigentlich stimmt das so in dem Sinne nicht, denn die Olympiade bezeichnet eigentlich den Zeitraum der 4 Kalenderjahre zwischen den Spielen. Und genauso ist die Bezeichnung Olympionike im Altgriechischen eigentlich für den Sieger oder die Siegerin gewesen. Und heute sagt man das aber umgangssprachlich eigentlich für alle Teilnehmer an den Olympischen Spielen. Mhm. Dann, welche Disziplin ist dieses Jahr das erste Mal dabei? Das weißt du.
Ski Mountaineering, oder?
Nee, genau. Da, 100 Punkte. Schon eigentlich jetzt 200.
Na Gott sei Dank.
Skibergsteigen ist das erste Mal dabei. Dann gibt es nordische Kombination bisher nur für Männer. Das ist noch nicht für die Frauen dabei. Und dann, was schätzt du, wie viele Athleten fahren für das Team Deutschland hin?
Oh Gott.
Ich gebe dir als Tipp, dass insgesamt an den Olympischen Winterspielen etwa 2900 Athleten und Athletinnen teilnehmen.
Oh Gott, Ida, ich bin bei sowas so schlecht. keine Ahnung. 20? Ich weiß es nicht.
Nein, es sind 188
okay, fast.
Athleten. Fast. Und dann die jüngste Teilnehmerin und der älteste Teilnehmer aus dem deutschen Team sind beides Hockeyspieler. Die jüngste ist 16 Jahre alt. Was schätzt du, wie alt ist der älteste aus dem deutschen Team?
Oh Mann, keine Ahnung. Ich will
es gibt ja kein richtig oder falsch, das kann man ja wirklich nur tippen. Das kann man ja gar nicht wissen.
Doch, es geht trotzdem, kann voll nach hinten losgehen. Weiß ich
Nein.
nicht. 45.
Nee, 39. Siehst du, okay. Gar nicht schlecht. Und von diesen 188 Athleten aus dem Team Deutschland gibt es schon 62 Medaillen bei Olympischen Spielen. Also es sind auch schon viele dabei, die schon öfter dabei waren. Manche sogar zum 5. Mal.
Mhm.
Und da hat sich mir die Frage gestellt, von den... du kannst es gar nicht verstehen, wie sich mir die Frage gestellt hat. Ich merke das schon. Wer hat bei den Olympischen Spielen übergreifend, also bei den Sommerspielen und Winterspielen, die meisten Medaillen geholt, ist also der erfolgreichste olympische Athlet? Was schätzt du?
Ida, stopp jetzt, keine Ahnung. Ich habe davon wirklich gar keine Ahnung. Ich kann da nichts schätzen.
Okay, also wir sind bei der Disziplin Schwimmen. Und Aha. zwar Michael Phelps aus den USA
ja, okay.
hat 28 olympische Medaillen gewonnen, 23 davon Gold.
Crazy.
Und erfolgreichste deutsche Athletin bei Olympischen Spielen ist Isabel Wert im Dressurreiten mit 14 Medaillen und damit liegt sie insgesamt in dieser Liste auf Rang 8. Und das war es jetzt auch schon. Ich sehe, du hast es sehr genossen.
Ja, also, ja, doch, war sehr schön. Ist ja super cool. Ich finde das ja cool, dass es nächste Woche ist und so weiter und so fort, aber ja, irgendwie, keine Ahnung, geht es immer so ein bisschen, wäre das sonst vielleicht ein bisschen an mir vorbeigegangen, deswegen.
Siehst du, und wenn du das jetzt mit irgendjemandem anschaust und wenn es mit Toni ist, kannst du immer so ein bisschen so Facts droppen an der Seite, so als gehört es zum
Weißt du eigentlich, was eigentlich genau. Olympionike eigentlich bedeutet oder wer damit
genau.
gezeichnet wird?
Genau, das war der Gedanke ja. dahinter. Also wir machen hier so ein bisschen olympische Stimmung im Podcast ja. und haben dazu die Facts, um alle zu beeindrucken.
Sehr schön.
Ja, aber Kimi, wie geht's dir? Wie läuft das Training bei dir? Wie ist die Lage in München?
Wilde Folge, hey. Also wir sind jetzt bei Minute 20 fast und haben bisher über unsere Praktika bei Filmproduktion und Polizei gesprochen und über die Olympischen Winterspiele. Also ein wilder Mix, hätte keiner erwartet beim Anmachen. Ist doch auch mal was Schönes, einfach mal Überraschung.
Mhm.
Ja, mir geht's gut, muss ich sagen. Ich habe zumindest, also ja, die finalen beiden Versionen des Buches abgegeben. Das war nochmal sehr viel Arbeit und das ist wirklich irre. Und deswegen habe ich mir auch noch nicht so richtig erlaubt, das wirken zu lassen. Aber eigentlich habe ich mir feste vorgenommen, auch nochmal eine Flasche Sekt zu öffnen demnächst, die kommenden Tage. Ansonsten, Training war die Woche sehr gut, muss ich sagen. Auch mein Longrun gestern war nicht ganz so nervig wie der letzte. Und ja, ich bin froh, dass Februar ist. Ich mag einfach Januar nicht. Und ja, ich habe nicht so viel zu erzählen, ehrlich gesagt. Ich bin halt einfach gerade so ein bisschen in diesem, was wir in unserem Jahresrevue auch dann oft besprechen, so dieses, ich bin halt gerade einfach daheim, aber irgendwie gibt's halt nicht so viel, was passiert, aber es ist alles in Ordnung, Gefühl. Da bin ich gerade, würde ich sagen.
Was ja auch mal ganz schön ist.
Ja.
Und ja, man kann sich auf jeden Fall auch so dann ganz gut aufs Training konzentrieren, ganz ohne, dass man im Trainingslager ist. Also eigentlich ist es ja wirklich was Gutes.
Ja, das stimmt.
Hast du einen Laufsong für uns mitgebracht?
Der Laufsong der Woche.
Ja, und so ein bisschen, weil ich hatte ja letztens noch gesagt, ich glaube vor 2 Folgen oder so, dass Stranger Things bei mir ganz weit oben war eine Weile und das so gebinged wurde. Und der Steve-Character hat es mir da ganz besonders angetan. Und der ist tatsächlich der Interpret Joe und das Lied ist End of Beginning.
Mhm.
Und das war super witzig, weil ich überhaupt nicht, also dieses Lied kennt man, würde ich sagen, hauptsächlich über Social Media. Also ich kannte das auch davon. Und das hat man halt hier und da über ein Reel gehört. Und dann irgendwann checkt man dann, okay, krass, der Schauspieler von Stranger Things ist tatsächlich der Sänger. Und deswegen höre ich das Lied sehr gerne, weil ich ein großer Fan von diesem Schauspieler bin. Und deswegen ist das heute mein Laufsong der Woche.
Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also ich glaube, ich habe das Lied auch über eins unserer letzten Postings gelegt auf der Podcast-Seite. Aber ich wusste das auch nicht. Also siehst du, hast du ja auch einen richtigen Fact mitgebracht heute.
Schau, ich kann auch mit Wissen flexen. Hast du also
wenn man, nee, ich habe keinen Laufsong dabei. Ich habe aber auch ehrlicherweise sehr viel Podcasts gehört hier beim Laufen und habe deswegen eine kleine Podcast-Empfehlung mitgebracht. Ist auch so ein bisschen in dem Bezug auf Olympische Winterspiele. Und zwar höre ich ganz gern den Team Deutschland Podcast. Der ist immer ganz kurz, da erscheinen immer so Updates. Das höre ich ganz oft beim Autofahren. Der ist einfach über die meisten olympischen Sportarten, dass man so immer Bescheid weiß, was gerade so los ist, was für Wettbewerbe sind. Und in der einen Folge, die ich meine, die heißt Nicht nominiert, Michelle Uhrig über ihr Olympia aus. Die fand ich ganz interessant, weil man hört halt einfach meistens dann nur die Erfolgsgeschichten, die Leute, die halt sich den Traum erfüllen und bei den Olympischen Spielen dabei sind oder die halt 4 Jahre hart dafür trainiert haben und sich jetzt darauf freuen, dass die nächste Woche stattfinden. Aber so diese Schattenseite, die vielen, die es halt knapp nicht schaffen, obwohl sie alles dafür hinten anstellen, die kommt ja dann doch oft recht kurz. Und ich finde es auch einfach sehr stark, sich da in einem Podcast den Fragen zu stellen. Ich glaube, das war ein Tag nach der Nominierung. Ist auch zu teilen sehr emotional, aber es ist einfach eine kleine Empfehlung, wenn man ja entweder in Stimmung für die Olympischen Winterspiele kommen will oder einfach mal einen Einblick haben möchte bei einem Profi, der gerade von einer Schattenseite oder einem Down berichtet.
Ja, das finde ich cool. Podcast-Empfehlung mag ich.
Die sind auch immer nicht so lang, also das sind immer sehr kurze Podcasts, deswegen die kann man sich echt gut zwischendurch anhören.
Okay. Kurze Podcasts mache ich eigentlich nicht so gerne. Ich bin gerade tatsächlich wieder auf diesem, wo wir mal drüber gesprochen haben, an diesem unangenehmen Moment, wo man alle Folgen gehört hat von Podcasts, die man so an sich gerne hört. Und ich bin gerade auch über meine Hörbuchminuten bei Spotify drüber und jetzt stehe ich halt da.
Jetzt musst du singen, während du läufst, parallel.
Oder ich höre, deswegen finde ich gerade Podcast-Empfehlungen so schön, beziehungsweise tatsächlich mache ich jetzt das, was ich dann immer mache und höre halt wieder die 3 Fragezeichen. Höre da gerade wieder ein paar Folgen an, aber so ist das.
Ja, nee, da kannst du auch gerne mal reinhören. Ich glaube, das wird dir auch gefallen. Also sie spricht halt einfach sehr ehrlich davon, dass sie enttäuscht ist und wie viel Arbeit und Training da reingeht, wie sie, nachdem sie gemerkt hat, auf den ersten Weg über die Nominierung hat es nicht geklappt, was kann ich noch machen, dass es funktioniert und dann hat es auch nicht geklappt. Und man muss ja einfach sagen, dieses Scheitern gehört halt zum Leistungssport dazu und es wird aber so oft nicht beleuchtet. Deshalb glaube ich, dass es eigentlich eine wirklich ganz gute Folge ist und finde es halt auch echt beeindruckend, so kurz danach in einen Podcast zu gehen und den Mut zu haben. Hast du ein Training der Woche dabei?
Ich finde es schön, dass wir beide schon lachen, während du fragst. Nee. Ganz. Aber man muss ja sagen, ich hatte jetzt ein, zwei Mal eins dabei.
Ja.
Und deswegen dachte ich mir, falle ich mal wieder ein altes Muster zurück und bringe mal keins mit. Hast du eins dabei, bestimmt.
Das Training der Woche.
Ja, ich habe eins dabei. Ich habe vor der Folge noch Kohlensäure getrunken und ich muss mich die ganze Zeit so konzentrieren, dass ich nicht aufstoße.
Ach komm, lass es raus wieder.
Also ich habe ein Training dabei, was auch ganz gut zu unserer Frage, der wir uns danach widmen, passt. Und zwar hatte ich gestern einen längeren Dauerlauf, der so richtig verhext war. Also ich habe mir vorher eine Route zurechtgelegt und die auf die Uhr gemacht. Nee, eigentlich muss ich anders anfangen. Also ich bin ja in Tejeda, also in der Mitte von Gran Canaria. Ich meine, wenn die Folge rauskommt, bin ich eh nicht mehr hier. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, wo ich bin, deswegen ich wollte das währenddessen nicht unbedingt teilen, aber ich bin ja dann nicht mehr hier. Und das ist ziemlich perfekt an den Trails. Man kann echt gut Höhenmeter und Kilometer machen von hier. Man kann in beide Richtungen auf diesem Höhenweg, den hier viele wandern, laufen. Und das ist ja auch der Weg vom 126er beim Transgran Canaria. Und ich habe auf den Trails seit Freitag dann gesehen, okay, da sind Streckenmarkierungen. Und dann habe ich das gegoogelt und dann war am Wochenende hier ein Rennen am Samstag. Es gab 10, 20 und 30 Kilometer und ich wollte unbedingt dann die 30 laufen, einfach so als Trainingslauf. Und dann habe ich gesehen, dass dass man keine Startnummer mehr bekommt, weil es ausverkauft ist. Habe denen eine E-Mail geschrieben bei Instagram, keine Antworten bekommen. Dann bin ich morgens losgelaufen, also ich habe mich angezogen, meinen Trail-Rucksack aufgesetzt, alles so, als wenn ich zu meinem Training aufbreche, aber bin trotzdem auch nochmal hin und habe gefragt, ob ich nicht noch eine Startnummer kriege, aber war nichts zu machen. Also ich konnte leider nicht da dann mitmachen. Und dann habe ich überlegt, okay, dann ist es jetzt blöd, wenn ich auf dem gleichen Trail wie die in 10 Minuten loslaufe. Also wollte ich mal in die andere Richtung loslaufen und es war von Anfang an schrecklich. Also der erste Weg war schon gesperrt, wegen starker Regenfälle ist der Trail abgerutscht und dann bin ich trotzdem lang gelaufen, habe es dann natürlich sofort voll bereut, weil ich echt extrem gefährlich da dann auch gerutscht bin und ein bisschen klettern musste, nichts mit Laufen war, weißt du, so ein Kilometer 15 Minuten gedauert hat und das direkt als erstes, wenn man weiß, okay, ich laufe jetzt schon noch 5 Stunden. Ich war einfach da schon brutal genervt. Und dann wurde es endlich besser und dann hatte ich diese Hundeproblematik.
Oh Gott.
Und dann habe ich versucht, um die Hunde rumzulaufen. Also ich habe auf der Uhr gesehen, wo meine Route lang geht und wie man irgendwie über die Straße zum Beispiel wieder auf die Route kommen könnte. Egal welchen Weg ich genommen habe, ich bin immer auf den Hund getroffen. Nach dem vierten Hund habe ich dann ganz genervt mit mir selbst geredet und gesagt, okay, dann laufe ich jetzt doch in die andere Richtung, wieder zurück zum Apartment und starte in die andere Richtung nochmal. Das habe ich dann auch gemacht und dann ist es auch ein bisschen besser geworden, aber es hat mich so geschlaucht und es hat halt so gefühlt die erste Stunde schon mal schrecklich gemacht. Dann hatte ich danach die ganze Zeit das Gefühl, dass ich nicht so richtig reingekommen bin und irgendwie war einfach der Wurm drin. Also ich hatte nicht besonders viel Spaß währenddessen und habe einfach mich zum einen ein bisschen geärgert, dass ich nicht da im Rahmen von diesem Rennen mitlaufen konnte, zum anderen über die Hunde, über den abgerutschten Trail, über alles so ein bisschen und hab gedacht, ich bringe das heute mal mit, weil es ist ja auch nicht schlecht, wenn man einfach mal ehrlich sagt, dass auch manchmal beschissen laufen kann.
Habe ich ja letzte Woche auch gemeint, so dieses Denken, dass jedes Training, auch vor allem dann, wenn man mal woanders ist und man meinen könnte, du läufst jetzt nur in der Sonne rum und alles ist prima, dass es halt genauso auch nicht ist mal. Das, ja, gehört tatsächlich auch dazu. Und gerade wenn man dann am Anfang von einem Longrun steht und es geht holprig los, boah, das kann dann echt zäh sein, ja.
Ja, und ich hatte halt so Gesamtvorgaben, wie viel Höhenmeter und Kilometer ich mindestens schaffen muss. Und dann habe ich halt schon hochgerechnet, boah, das wird so knapp. Und ich wusste ja dann auch, der Trail in die andere Richtung ist recht technisch. Das heißt, da läuft sich auch nicht so schnell raus, die Zeit. Und ja, es war dann einfach alles irgendwie ein bisschen nervenaufreibend. Und dann habe ich währenddessen auch noch so, wie du gerade gesagt hast, eigentlich immer versucht, mir zu sagen, hey, du hast so ein Glück, dass du gerade hier laufen kannst und nicht durch den Schnee stapfen musst. Es scheint die Sonne, ist doch alles super. Dann bin ich so 2-3 Mal voll gestolpert. Also kennst du das, wenn man so an einem Stein hängen bleibt, so richtig merkt, oh nein, ich falle. Und dann so irgendwie sich noch abfängt. Und ja, ich weiß nicht, es war einfach halt der Wurm drin und das gehört auch mal dazu. Egal, wo man ist.
Aber das meinte ich so ein bisschen, das sind diese Momente, wo ich dann ganz kurz tatsächlich manchmal stehen bleibe und kurz mal Dampf ablassen muss. So ein kurzes Schreien ins Nichts, weil sonst laufe ich die ganze Zeit so angezündet weiter und bin weiter so verkrampft in meinem Kopf drin, dass dann noch mehr schief geht.
Ja, ja, das verstehe ich. Und es waren halt an der Strecke, also ich habe dann ab und an nochmal diese Strecke gequert von dem 30er, da waren dann auch immer Fotografen und Zuschauer und haben dann halt angefeuert. Und ich habe auch immer gedacht, ja, denkt ihr wirklich, dass ich jetzt eine halbe Stunde vor den anderen Leuten laufe in meinem gemütlichen Tempo? Ich weiß, ich war so richtig angepisst einfach. Dabei waren die natürlich nur nett. Also ich habe jetzt schon noch mich bemüht, freundlich zu lächeln, aber ich habe es nicht übers Herz gebracht, was Nettes zu sagen, weil ich dachte, nein, so ein blöder Tag.
Stell dir vor, es hätte noch so ein Fotograf gesagt, smile.
Ja, genau.
Oh Gott, ich wäre, glaube ich, ausgerastet, ja. Gegen die Kamera getreten. Nee, aber solche Tage gehören dazu. Und ich hoffe, du hast es einigermaßen dann noch ganz gut zu Ende bringen können.
Ja. Doch, das hat schon geklappt. Aber gut, wo wir jetzt eh beim Thema sind, kommen wir doch zu unserem angeteaserten Thema von der letzten Woche.
Die Community-Frage.
Dass wir mal darüber sprechen, was uns so für nervige Sachen im Training und im Wettkampf passiert sind.
Ja, da hast du tatsächlich eigentlich schon eine ganz gute Vorlage geliefert, wenn man so will. Also, ich habe eine Sache ist mir sofort, ich muss tatsächlich ein bisschen überlegen, mir ist gar nicht so viel eingefallen, aber eine Sache ist mir sofort eingefallen, das ist mir tatsächlich letztes Jahr relativ häufig im Rennen passiert, im Wettkampf irgendwie nicht so und ich glaube, das liegt im Training nicht so oft und ich glaube, das liegt daran, dass ich vielleicht im Training nicht so verzweifelt an meinen Flasks ziehe, aber im Wettkampf ist es mir ein paar Mal passiert, dass ich den Schnörpfel, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, von der Flask weggezogen habe. Weißt du, wie ich meine?
Diesen
ich
Aufsatz.
Ja, genau. Und dann kommt natürlich alles raus. Das hatte ich echt ein paar Mal, ich weiß noch, beim Corsa-Marsch zum Beispiel ist mir das passiert und da war es ja so heiß und da ist mir eine komplette Flask flöten gegangen, weil das Ding ist ja dann auch weg. Also das fliegt dann halt runter und im Rennen bleibt man halt auch eigentlich dann nicht stehen und sucht den. Okay, scheiße, das ganze Ding läuft jetzt aus, eine komplette Flask weg, mit der ich aber eigentlich geplant habe. Und das kannte ich auch echt mal, also das ist, dann hast du den ganzen klebrigen Salat an deinen Händen. Also das ist was, das muss ich echt sagen, das nervt. Also das, ja, irgendwie blöd.
Ja, also ich weiß noch, bei der WM in Innsbruck, als ich beim Short Trail gecrewt habe am Tag vor meinem Rennen, da ist das der Lucille Germain passiert. Die ist in die Aid Station gelaufen und dann ist dieser Plopper da bei ihr abgegangen und die hatte halt ihre Kohlenhydrate schon im Getränk. Das war die Flasche, die sie sich gerade frisch reingemacht hat. Und ich habe halt schnell reagiert, weil die wurde halt gerade vom französischen Team verpflegt und habe die sofort aufgesammelt, das wieder drauf gemacht und ihr gegeben. Die waren so unfassbar dankbar. Nachdem sie dann weg waren, haben sie noch zigmal sich bedankt und konnten es gar nicht glauben. Und ich habe halt gedacht, ich glaube, das passiert uns allen. Ja. Und man ist einfach nur froh, wenn dann jemand schnell reagieren kann, weil alles, was dann nicht rausläuft, hat man halt noch. Weil gerade bei so einer Aid Station, wenn man schon die neuen Flasks eingepackt hat, ist es ja super ärgerlich, wenn man nochmal neu auffüllen muss oder nochmal an so einen Tisch zurücklaufen muss, wenn es überhaupt noch geht, wenn man schon an diesen Tischen angekommen ist, wo dann die persönlichen Crews sind und man vielleicht gar nicht mehr zurück kann zu den Tischen, wo man sich sonst von allen Sachen auffüllen kann.
Und das kann halt echt mental der Gamechanger sein, dann negativ gemeint, aber in dem Fall. Ja. Das soll wirklich nicht aus diesen, je nachdem, wie du halt drauf bist auch an dem Tag. Und wenn du halt so einen blöden Tag erwischst, dann kann es echt sein, dass du wegen so einem blöden Schnörpfel, der halt abgeht, nicht mehr ins Rennen findest und die ganze Zeit nur damit beschäftigt bist, okay, wie kriege ich jetzt meine Kalorien rein, wenn es heiß ist, wie komme ich an meine Flüssigkeit? Also das sind dann alles so Dinge, die passieren dann. Und gerade bei so einem Rennen wie bei einer WM, wo es halt wirklich um jede Minute geht, um jede Sekunde geht, um jeden Platz geht, das kann wirklich viel, viel machen. Deswegen ist das echt nervig. Ja. Aber du hast gerade auch was angesprochen, das habe ich auch auf... Ja?
Ja? Nee, sag du erst, entschuldige. Ich wollte nur sagen, dass mir das so nicht passiert ist, sondern ich kenne das manchmal, dass ich vorm Start so nervös bin, dass ich mit den Zehen zu doll drauf beiße, auf diesen Flaschen-Nupsi. Ich weiß auch nicht, wie wir das nennen sollen. Und dann entsteht da ja auch so ein Druck und dann laufen immer noch so ein paar Tropfen die ganze Zeit raus. Dann ist es sowieso Dauer angeteased. Bei mir ist das zumindest manchmal so. Und das kenne ich auch, dass einem das dann erst auffällt, wo schon so die ganze Weste auf der einen Seite nass ist und man so an der Brust spürt, hey, irgendwie alles ist hier nass, woher kommt das? Und man eigentlich viel zu spät reagiert, oh Mist, ich habe das irgendwie ein bisschen Ja, wie kaputt angeknackst.
Mhm. Ja. Nee, das kenne ich nicht so gut, aber du hast vorhin was gesagt, das kenne ich wiederum gut, dieses Flask neu aufgefüllt und man kriegt sie nicht zurück in den Rucksack reingedrückt, gescheit. Mhm. Oh, das finde ich auch so nervig, wenn du halt dann, also gerade beim Crewing und so oder auch wenn du dich selbst verpflegst beim OCC, keine Ahnung, dann ist diese Flask halt voll und dann kriegt man die nicht gescheit in diese Tasche rein und dann wabbelt der Rucksack vielleicht irgendwie unangenehm und so und du musst beim Laufen halt versuchen, die runterzudrücken, aber sie wird halt aufgehalten von den Gels, die drunter sind oder wie auch immer. Oh, das ist so nervig, während man halt irgendwie im Wettkampf drin ist. Also das finde ich auch super nervig.
Ja, das war bei unseren alten Rucksäcken immer ein richtiges Problem. Da habe ich das im Wettkampf auch gar nicht alleine richtig reinbekommen. Also ich habe sie dann immer nur halb aufgefüllt, was ja auch nicht gut ist, weil ich wusste, eine ganz volle bekomme ich gar nicht selber rein. Hm. Und wenn ich verpflegt wurde, zum Beispiel eben auch da in Innsbruck, da hatte ich den auch, diesen alten Rucksack auch auf. Da habe ich auch immer gesagt, ihr müsst so richtig aggressiv das reinstecken, bitte. Ihr müsst so zupacken, wie es nur geht. Und keiner hat es so richtig verstanden, wieso ich das so wollte. Aber ich wusste, dass es halt, wenn ich den Rucksack dann anhabe, nicht mehr so gut reingeht. Mhm. Und ich das selber zum Beispiel dann auch nicht lösen kann beim Weiterlaufen, sondern dann die Flasche ganz rauskommt. Mhm. Aber da bin ich ganz froh, dass wir jetzt andere Rucksäcke haben.
Mhm. Magst du mal was nennen? Weil wie gesagt, ich habe gar nicht so viel, tatsächlich.
Ja, also ich habe auf jeden Fall im Wettkampf Durchfall bekommen, offensichtlich. Mhm. Das finde ich schrecklich und das Gleiche im Wettkampf seine Tage bekommen. Mhm. Das Feststellen, das ist genauso. Also ich habe eigentlich immer jetzt einen Notfalltampon dabei. Ich weiß noch, bei meinem allerersten 100er damals beim Innsbruck Alpine habe ich so schlimm Durchfall die ganze Nacht gehabt. Ich habe das ganze Rennen über mich nicht verpflegen können. Ich habe irgendwie nur einen halben Liter Wasser trinken können insgesamt. Und dann habe ich so in den Morgenstunden so völlig energielos festgestellt, es war so um 5 Uhr, oh nein, jetzt habe ich auch noch meine Tage.
Oh Gott.
Ich hatte eine weiße Hose an.
Ja, ja,
ein weißes T-Shirt. Und dann habe ich irgendwem, der an der Strecke war, gesagt, er soll bitte Johannes, weil der mich da verpflegt hat, schreiben, dass ich unbedingt einen Tampon brauche. Und da hat mir im Nachgang dann jemand geschrieben, dass er findet, dass das ein unfairer Wettkampfvorteil ist. Und da habe ich so gedacht, also bei dieser ganzen Thematik sehe ich überhaupt nicht, wo da der Vorteil ist. Zumal das ja bei uns recht oft so ist, dadurch, dass es ja einfach diese Selbstautonomie ist bei den Rennen, dass man meistens irgendwie, wenn man an der Strecke wen sieht, wo man weiß, okay, der kann meiner Crew nochmal Bescheid sagen, was ich brauche, dass man da zurufen kann, was man bei der nächsten Aidstation haben will. Also es ist ja nichts Verbotenes, es ist kein Regelverstoß.
Nee, gar nicht. Vor allem also ein Tampon. nee, also gut, das sind tatsächlich, das sind so naheliegende Sachen, dass ich sie nicht mal aufgeschrieben habe, was auch sehr interessant ist, aber ja, das ist natürlich, gerade so Periode macht ja oft so einen unruhigen Magen, das hängt ja ganz oft dann auch zusammen natürlich, das ist tatsächlich so eine sehr, sehr ungute Kombination. Ich mag tatsächlich vor allem die Woche vor meinen Tagen nicht. Da ist mein Magen eine Katastrophe. Wenn da ein Rennen drauf fällt, weiß ich schon, ich habe einen kleinen Nachteil. Aber das ist halt leider so. Was willst du da machen? Musst du halt einfach nur mit dem Kopf irgendwie versuchen, da dann nicht irgendwie sich reinzusteigern. Bin ich ja auch ganz gut drin. Aber nee, finde ich zwei sehr nachvollziehbare Punkte. Was hast du noch?
Ja, also ich meine, ich habe das mit den Magenproblemen eigentlich immer oder passt immer, deswegen kann ich das auch gar nicht so auf verschiedene Zyklusphasen, wo es besser ist oder schlechter ist, zurückführen, aber es stimmt auf jeden Fall, währenddessen ist es am allerschlimmsten und gerade in so Nachtrennen merkt man das dann einfach extrem. Ich habe noch eine geplatzte Cola-Flasche, das ist mir bei Nizza passiert, da hatte ich eine dritte Flask mitgenommen, weil da waren nicht so viele Aidstations. Und es war so schreckliches Wetter und alles hat viel länger gedauert zwischen den Aidstations als geplant. Dann hatte ich eine, die halb voll mit Cola war, wo aber schon die Kohlensäure zum Großteil rausgeschüttelt war. Aber eben nicht alles, weil ich schon das so ein bisschen gerne mag. Und die habe ich dann hinten in meinen Rücken gemacht und die ist mir auf jeden Fall geplatzt. Und ich hatte überall am Rücken klebrige Cola für die, ich glaube, ich bin danach noch 7,5 Stunden gelaufen oder so. Das habe ich noch. Dann habe ich Gel nicht aufkriegen. Das hasse ich auch. Dass man im Rennen merkt, okay, ich kriege das Gel nicht auf, weil ich entweder nicht mehr so viel Kraft in den Fingern habe oder das Gel einfach irgendwie an der Stelle nicht so gut aufgeht oder alles ist klebrig, diese klebrigen Finger. Ja, genau. Grundsätzlich dieses zu kalt haben oder zu warm haben, wenn man da sich reinsteigert während des Rennens, das kann auch ein extrem nerviger Punkt werden.
Also ich habe in Davos letztes Jahr, habe ich meine Gels nicht mehr aufgekriegt, weil es da so kalt war und so nass war und ich ja sehr dünn angezogen war. Da weiß ich noch, ich habe an diesem Gel ich musste sogar stehen bleiben und habe irgendwie versucht, dieses Gel aufzukriegen und es ging nicht. Das war unmöglich. Ich habe das nicht aufgekriegt. Ja,
das finde ich schrecklich. Dann unerwartete Streckenänderungen im Rennen oder eben noch schlimmer, wenn man selbst dafür zuständig ist, verlaufen.
Ja.
Ja. Vor allem je länger das wird, desto schlimmer ist es dann.
Vor allem, was ich aber auch ganz nervig finde, ist, wenn man eigentlich, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich bin auch sehr, sehr, sehr schnell gestresst, wenn ich mal für 300 Meter keine Streckenmarkierung sehe. Aber auf der Uhr eigentlich sehe, ich bin auf der Strecke, aber ich sehe keine Streckenmarkierung. Da werde ich ja sofort ganz, ganz übel gestresst. Also das ist ganz übel. Da kommt dann auch ganz oft mal ein lautes, Leute, wo sind die Markierungen? Und wenn ich dann eine wieder sehe, ist so, okay, alles gut. Aber das stresst mich sofort. Das finde ich so nervig. Das ist Wahnsinn. Ja.
Ja, und ich finde, das ist so wichtig, auch gerade dann im Dunkeln, wenn das so welche mit Reflektoren sind oder so Punkte, die man sehen kann. Ich glaube, man ist natürlich halt in so einem Rennmodus auch ein bisschen döver, in dem Sinne, dass man natürlich nicht, oder man hat halt öfter schon die Erfahrung gemacht, ich habe mich verlaufen oder dann kam keine Markierung mehr und ich habe es zu spät gemerkt. Deswegen schaut man einfach extremer und am hellen Tageslicht beim Markieren kann man da leicht denken, okay, das ist jetzt offensichtlich, dass wenn kein Weg abgeht, dass man jetzt hier 2 Kilometer runterläuft. Aber während man diese 2 Kilometer runterläuft, denkt man sich, ich bin falsch, hier ist keine Markierung. Und ich bin auch schon ein paar Mal, das weiß ich zum Beispiel auch letztes Jahr im Wilden Kaiser, zu früh dann schon wieder hochgelaufen, weil ich dachte, ich muss falsch gelaufen sein, ich muss falsch gelaufen sein, bis mir halt ein Mann entgegenkam und ich dann gedacht habe, okay, dann hat es wohl doch gestimmt.
Ja, verlorene ist auch super nervig, ja.
Dann habe ich noch Uhr geht aus.
Habe ich auch.
Das hatte ich jetzt zum Glück lange nicht mehr, aber ich bin eine Zeit lang meine Rennen mit so einem besonderen Sportmodi gelaufen, den man sich ja so personalisiert in der App machen kann. Und es gab eine Zeit lang, wo das dann ein Problem auf der Uhr hatte und dann ist bei wichtigen Rennen so einfach nach 8 Kilometern oder so die Uhr ausgegangen. Das hasse ich ja. Das finde ich ganz schrecklich.
Ja, das geht gar nicht. Nee, das ist das, also Uhr aus oder wenn sie so hängen bleibt, so komisch oder keine Ahnung, das finde ich auch. Also gar nicht mal nur im Wettkampf tatsächlich. Das finde ich auch, wenn man lange Läufe macht und du hast dir eine Route da drauf gebaut, weil was ich tatsächlich auch ab und zu echt super gut auch für den Kopf finde, gerade in Orten, wo ich mich nicht auskenne, zur Not kann ich einfach die Strecke wieder zurücklaufen. Und wenn dann aber die Uhr ausgeht oder hängen bleibt, dann kann ich das nicht. Dann stehe ich auf einmal da und dann, keine Ahnung, also ich hatte das schon so oft, dass ich halt gar nicht nach Strecke gelaufen bin, sondern so ein bisschen halt ins Grün rein. Mir dachte, irgendwann drehe ich halt wieder um und laufe halt das, was ich gekommen bin, zurück. Dann finde ich ja mein Zuhause wieder sozusagen. Und wenn dann die Uhr hängen bleibt, dann findest du das nicht mehr. Und das sind halt so Sachen, das ist halt dann wirklich, das ist einfach Kacke. Also das sollte einfach nicht passieren. Und das kann ich, also im Rennen, ja, ist das dann vielleicht die mentale Energie, die einem dann woanders tatsächlich fehlt. Also finde ich auch übel. Kann die Laune deutlich, deutlich senken. Ja.
Ja, oder ich weiß, dass ich 2021 wollte ich mal in Italien eine Fastest Now in Time laufen. Und da habe ich morgens um 5 oder um 4:30 den Zug genommen. Hab alles halt so mir so minimalistisch wie möglich mitgenommen, um das unverpflegt und alles zu ungecrewt und alles zu laufen und alles so richtig durchdacht, weißt du, so richtig, okay, jetzt habe ich so eine ganz dünne Regenhose, so eine ganz dünne Regenjacke an, das stecke ich dann in den Rucksack und wollte dann so eine, ich glaube, 60 oder 65 Kilometer Strecke laufen und dann mit dem Zug wieder zurück nach Innsbruck und es war auch zeitlich so knapp, dass ich das halt alles genau ausgehen musste und da war es so, dass mir nach 23 Kilometern die Uhr einfach hängen geblieben ist. Und dann wie so ein Wackelkontakt hatte, der Bildschirm sich nicht mehr bewegt hat, weder aus noch an, noch, das war so beschissen. Da musste ich halt noch richtig weit gehen, kannte mich da nicht aus, mit der Bahn zurückfahren, der ganze Tag war umsonst. Also da habe ich, glaube ich, sogar geheult, weil ich mich so geärgert habe.
Ja, aber das kann ich verstehen. Das ist halt dann, wenn das dann an sowas hängt und du bist aber in dem Moment einfach, was willst du machen? Also das ist halt dann, ja, deswegen, das kann ich sehr gut verstehen. Habe ich auch aufgeschrieben. Ich habe auf jeden Fall noch eisiger Boden. Jetzt nach meinen Erfahrungen kann ich wirklich sagen, es gibt weniger, was nervt, als was so nervt wie sehr viele Stunden hintereinander auf sehr eisigem Boden zu laufen. Das ist wirklich eine mentale Zerreißprobe. Mhm. Muss
ich finde auch sowas wie Altschnee, gerade so im April und Mai, wenn man dann nochmal in einem hochalpinen Gelände läuft und noch so Restschnee ist, das ist auch immer unangenehm, weil dann stapft man durch so richtig oben angefrorenen Schnee, der so auch die Schienbeine so rot macht, so wund macht, so. Das hasse ich auch, man kommt nicht voran, tritt immer wieder in so ein Loch. So Altschnee oder insgesamt tiefer Schnee würde ich auch noch so ein bisschen zu der Kategorie dazu stecken.
Ja. Was auch noch auf jeden Fall, das habe ich letztens eigentlich auch schon gesagt, aber Kopfhörer natürlich, die ausgehen, das müssen wir schon nochmal hier erwähnen, einfach weil es wesentlich ist.
Da habe ich eine Frage zu.
Ja.
Und zwar habe ich mich nämlich letztes Mal nach der Folge dann gefragt, nimmst du, wenn du mit dem Trail-Rucksack läufst, dann die Hülle für die Kopfhörer mit, um die gegebenenfalls dann aufzuladen? Wie machst du es?
Es kommt ein bisschen drauf an, welche Kopfhörer ich mitnehme. Wenn ich diese Knochenschall-Kopfhörer da von Suunto mitnehme, da gibt es ja tatsächlich sogar jetzt eine, so eine Ladedings, weiß ich gar nicht, wie es heißt, die man theoretisch in den Rucksack stecken kann. Aber da denke ich mir dann nie. Also theoretisch Best Case wäre, ich nehme beide Kopfhörer mit, quasi die von Suunto und noch meine Earpods. Und wenn die einen ausgehen, nehme ich halt die anderen raus. Aber das ist irgendwie auch ein bisschen übertrieben. Und deswegen, bisher muss ich sagen, habe ich da noch nie so wirklich drüber nachgedacht, weil ich halt immer nur ein paar mitnehme und einfach hoffe, dass die aufgeladen sind. Und wenn sie es halt nicht sind, habe ich halt Pech gehabt. Also tatsächlich habe ich mir noch nie das Case mitgenommen, nee.
Okay. Ja. Ja, weil wenn ich mit dem Trail-Rucksack laufen gehe, habe ich immer dieses kleine Case von, ich nehme ja immer diese Link-Buds von Sony. Mhm. mit und wenn die dann irgendwie nach 5 oder 6 Stunden ausgehen, dann mache ich die kurz da rein und nach einer halben Stunde kann ich dann wieder hören. Und das finde ich dann immer in Ordnung. Weißt du, was ich meine? Wenn ich dann schon weiß, okay, es ist jetzt aber nicht für den ganzen Rest des Rennens oder weiß ich nicht, wenn ich loslaufe und es die halten nur noch für eine Stunde, weil sie fast leer sind, selbst da, wenn ich sie dann auflade, weiß ich, okay, aber nach 1,5 Stunden kann ich sie dann doch wieder reinmachen.
Also ich muss wirklich sagen, von einem Rennen passiert mir dieser Fehler einfach nicht mehr, dass ich diese Kopfhörer nicht lade. Also das ist das Erste, was ich am Tag vorm Rennen mache, ist meine Uhr aufladen und meine Kopfhörer aufladen. Das ist inzwischen so drinnen, dass dieser Fehler mir nicht mehr passiert. Und da ich halt ja deutlich kürzer als du unterwegs bin, ist eigentlich die Zeit dann für das Rennen ausreichend, dass sie nicht leer gehen. Von daher da weiß ich einfach, das muss einfach passieren. Und im Training, ist es schon ein, zwei Mal passiert, dass die mir leer gegangen sind, aber auch da schaue ich eigentlich auch, dass die geladen sind, weil die einfach so wichtig sind für mich. Das ist wirklich einfach so essentiell, dass ich meine Musik habe. Deswegen inzwischen bin ich da wirklich, passiert es, da muss einfach was schief gegangen sein, dass die dann leer sind. Also da, deswegen, ja, bin ich da eigentlich jetzt immer ganz gut vorbereitet, glaube ich.
Ja, okay. Ja, was da gleich gut zu passt, dann ist halt Stirnlampe geht aus im Rennen. Das habe ich jetzt nicht mehr, aber das hatte ich in meinen ersten Jahren. Da bin ich noch mit einer anderen Marke gelaufen und da musste ich ständig während der Rennen meine Akkus tauschen oder die Stirnlampen tauschen. Das mich immer so frustriert, weil meistens ist es halt dann stockduster. Du versuchst keine Zeit zu verlieren, dann findest du so schnell nicht den Ersatzakku oder die Ersatzlampe. Das finde ich richtig schrecklich. Da habe ich mich echt, also ich erinnere mich vor allem an Innsbruck 2024, das war auch das letzte Mal, dass ich eben dann mit den Stirnlampen gelaufen bin. Da war das ganz schrecklich. Ich glaube, da habe ich 4-mal in der Nacht was wechseln müssen und dann bin ich bei der Zugspitze einfach zu einem Stand gegangen von einem anderen Stirnlampenanbieter und habe gesagt, ey, ich brauche irgendwie eine Lampe zum Testen, weil mit meinen jetzigen kann ich nicht mehr laufen. Das ist einfach nur schrecklich.
Ja, da bin ich auch noch nicht so im Game, muss ich sagen, dass ich da aus Erfahrung sprechen kann. Was mir jetzt noch eingefallen ist, was ganz Banales tatsächlich, was wir noch gar nicht gesagt haben, Schuhbundle. Also da muss ich wirklich sagen, das ist halt so mitunter das Letzte, was ich so 5 Minuten vorm Start checke, dass ich nochmal den Knoten nochmal neu mache, ihn festzurr und einfach schaue, dass das alles passt und dass diese Schuhe nicht aufgehen. Aber es ist mir tatsächlich schon ein bisschen her, aber trotzdem ein, zwei Mal passiert, dass die Schuhe aufgegangen sind. Das ist tatsächlich saunervig. Also das ist so selbstgemacht, ich meine im Training, mein Gott, aber im Wettkampf ist es echt beschissen.
Ja. Im Rennen ist mir das halt noch nie passiert, aber im Training, ich habe immer einen Doppelknoten drauf. Hast du das auch?
Ich auch. Ja. Doch, im Training inzwischen auch. Einfach, weil ich ein, zwei Mal die Erfahrung gemacht habe, dass dann dieser Schuh aufgeht. Und das ist wirklich...
Vor allem, wenn die dann feucht werden, dann gehen die meistens noch schneller auf. Es ist bei mir oft so, wenn sie einmal im Training aufgehen, dann gehen sie ab da die ganze Zeit auf.
Hm.
Das kann ich gar nicht haben. Aber deswegen, im Wettkampf mache ich nie mit normalen Schnürbändern oder mit dem normalen System. Da habe ich viel zu viel Sorge, dass die mir auf einmal aufgehen.
Hm.
Ich habe noch Startnummernband rutscht.
Oh ja,
also
okay.
Das hasse ich auch, wenn man gerade bei langen Rennen irgendwie die Größe des Startnummernbandes, so wie das eingestellt ist, passt dann ja nicht immer gleich, weil mal hat man einen aufgeblähten Bauch, mal ist man total, hat man das Gefühl, man hat einen totalen leeren Magen, dann rutscht es mal drückt es. Das nervt mich auch. Das war noch nie ein Rennen, wo ich nicht dauerhaft an diesem Startnummernband rumgezippelt habe und mich darüber aufgeregt habe, dass es gerade über die Hose rutscht oder unter die Hose rutscht oder hochrutscht. Das ist auch was sehr, sehr Nerviges.
Also Startnummernband hatte ich noch nie so oft an, aber was ich da wiederum kenne, ist, wenn es so, das hatte ich jetzt in Kapstadt zum Beispiel letztes Jahr, wenn es so windig ist, dass die Startnummer immer so hoch weht. Weil ich habe eigentlich immer nur oben zwei Nadeln drin und nicht unten. Könnte man dann natürlich auch lösen.
Da hätte ich zu viel Angst, dass die sich löst, weil dann, es ist ja deine Verantwortung. Wenn du die Startnummer verlierst, dann dürfen sie dich aus dem Tracking nehmen. Also dann ist keine Gewährleistung mehr.
Hm. Ja, aber das Problem ist, ich stecke mir mein Hemd halt oft in die Hose oder mein T-Shirt. Und das geht dann schwerer, wenn die halt an allen Vieren fest ist. Und wenn die halt nur oben fest ist, kannst du dir quasi über die Hose hängen. Und deswegen mache ich das dann oft halt so. Und dann, wenn es halt windig ist, klatscht die dann immer so hoch. Das ist so nervig. Und dann klappt man sie immer wieder runter, dann klatscht sie wieder hoch. Das finde ich tatsächlich nervig, aber das könnte man theoretisch auch lösen, indem man sie einfach anders festmacht. Aber
eben, das finde ich voll schwer, da den perfekten Weg zu finden, weil... Startnummernband ist scheinbar nicht perfekt. Nur zwei ist scheinbar nicht perfekt. Mich stört auch immer, wenn ich die so hoch mache, weil ich ja auch das T-Shirt in der Hose habe. Dann drücken mich die an den Rippen ein bisschen, vor allem wenn dann der Rucksack da drauf ist.
Ja, und da hatte ich halt schon mal die Erfahrung bei Sierra Sinal 2022. Hatte ich die zu weit oben, hatte den Rucksack drüber und dann wurde ich nicht getrackt.
Oh, okay. Ja, das ist
und seitdem schaue ich halt immer, dass die unter dem Rucksack ist und dann hast du halt gar nicht mehr so viel Spielraum, wo du die hinmachst.
Ja, aber dann kann man sich sie eben aufreiben, zumindest nach einigen Stunden. Und ich habe auch welche, die so magnetisch sind, aber die drücken mich dann auch irgendwann am Rucksack. Also ich finde, Startnummern ist gar nicht so eine leichte Lösung. Und dann gibt es auch Rennen, wo man zwei braucht oder wo die riesengroß sind, wie bei der WM, weil man die Sponsoren nicht abknicken darf, die auf der Startnummer stehen. Und da musste man ja auch noch einen außen über den Trail-Rucksack machen, was auch nicht so einfach ist, weil wenn da viel drin ist oder man was rausnimmt, verändert sich ja die Spannung. Also Startnummern ist schon eigentlich gar nicht so unwichtig, das Thema, und gar nicht so leicht.
Nee, und ja, finde es auch immer ein bisschen nervig, ja. Ich habe es auch immer noch nicht nach all den Jahren hinbekommen, dass ich die gerade hinmache. Also ich bin da teilweise minutenlang damit beschäftigt, die richtig hinzumachen, dass die wirklich einigermaßen...
Aber du machst sie auch erst dran, wenn du dich angezogen hast, oder? Oder machst du die vorher an dein T-Shirt? Weil das machen ja viele, erst ans T-Shirt und dann das T-Shirt anziehen.
Nee, weil ich dann immer nicht weiß, wo ist sie dann? Also ich will halt erst das T-Shirt anziehen und dann genau, weißt du, wenn ich die davor dran mache, dann mache ich sie meistens zu weit oben hin oder keine Ahnung und dann muss ich sie wieder abmachen und dann hätte ich es mir gleich sparen können. Und deswegen mache ich sie immer erst an, wenn ich das T-Shirt an habe.
Ja, ich habe auch immer Sorge da dann, dass ich mir das T-Shirt kaputt mache. Also deswegen mache ich das nicht. Ich habe jetzt nur noch wunde Stellen, wunde Lippen. Das sind auch so Sachen, die halt vor allem im längeren Rennen passieren. Hm. Pulsgurt verbindet sich nicht. Und das ist mir im Training leider schon passiert, dass ich mein Handy, habe ich im Training ganz oft auf der Hinterntasche, also die so oberhalb vom Gesäß ist. Oder halt in meinem Laufgürtel. Und manchmal, wenn ich aber den Laufgürtel über der Hose habe und während des Laufens das Handy wegstecken will, weil ich irgendwie zum Beispiel ein Foto gemacht habe oder geschaut habe, wo ich auf der Karte bin, aber die Uhr nicht stoppen wollte und das dann so in Windeseile wegstecken will, dass ich es so dazwischen stecke, zwischen Gürtel und Hose und mir das dann runterfällt. Das ist mir leider auch hier auf Gran Canaria jetzt schon einmal passiert. Okay. Und ich weiß, dass mir das in Annecy auch schon mal passiert ist und da war dann mein ganzer Bildschirm kaputt.
Ah, shit, okay. Nee, das ist mir noch nicht passiert tatsächlich. Ich kenne eher beim Thema Laufgürtel, dass ich dann ewig brauche, das Handy wieder reinzukriegen hinten. Okay. Weil ich natürlich mir nicht die Zeit nehme im Training, das kurz stehen zu bleiben und das kurz gescheit zu machen, sondern ich mache es dann lieber so eine Minute da rumzufummeln. Das finde ich auch extrem nervig, aber das ist auch so ein bisschen so, ja, Deswegen versuche ich immer möglichst selten dieses Handy aus dem Gürtel rauszunehmen.
Ja. Das stimmt eh, aber ich verstehe halt, also das Stoppen, das will man halt nicht. Hm. Das will natürlich auch kein Trainer. Und dann versucht man das in irgendwie so abgehetzt irgendwo reinzustopfen. Entweder es geht nicht rein oder man stopft es falsch.
Ja.
Oder man macht dann die Lautstärke am Handy aus, also dass man die Musik nicht mehr hört. Das ist mir auch schon oft dabei passiert.
Ja.
Ja.
All diese Dinge. Ich habe tatsächlich nichts mehr. Aber ich finde, wir haben auch echt durch. Einiges genannt. Ah doch, ich habe noch eine Sache. Das ist mir tatsächlich, wenn man ein Outfit wählt, in dem man sich dann doch nicht so wohl fühlt. Das finde ich sau nervig. Das ist tatsächlich super nervig. Das kann tatsächlich passieren, dass man irgendwie sich denkt, oh ja, ich schaue gut aus, man läuft und dann fühlt man sich auf einmal irgendwie unwohl oder irgendwas rutscht irgendwie nervig rum oder keine Ahnung. Oder sitzt vielleicht auch nicht so gut, wie man dachte, dass es sitzt. Das kann tatsächlich nerven. Also im Wettkampf ist das mir jetzt noch nicht passiert, weil da hat man immer das Racing-Outfit an. Aber im Training kann das echt nerven, finde ich tatsächlich. Ja.
Ich kenne aus dem Wettkampf noch, dass die Trail Cap, also ich habe ja meistens so eine offene, dass der Pferdeschwanz raushängt, dass wenn der super windig ist, dass die halt hoch und runter klappt. Das hasse ich auch. Also das kann ich gar nicht ab. Das, ich meine, im Training mache ich sie dann einfach weg und nehme sie in die Hand, aber im Wettkampf will ich das auch nicht und das finde ich auch richtig nervig.
Hm. Ja, so, jetzt kommen wir mal zur nächsten Frage, sonst
wird das viel zu lang hier.
Sonst wird das viel zu lang.
Wahrscheinlich schon alle abgeschaltet.
Ja. Nee, glaube ich nicht, aber ich bin mir auch sicher, da fällt vielen noch was ein. Ich stelle dir mal die zweite Frage, die kommt von Tom. Und er hat uns gefragt, wie oft schaut ihr im Rennen oder im Training auf die Uhr?
Ich habe darüber ganz schön viel nachgedacht.
Okay.
Weil ich muss ehrlich sagen, ja, ich schaue am Anfang des Rennens natürlich öfter, als ich, gerade wenn ich mir vornehme, nicht so schnell zu starten. Und ich schaue zwischendrin, weil ich mir im Kopf einen Zeitplan zurechtlege, wann ich bei welcher Aidstation sein möchte, ob ich da im Zeitplan bin. Oder wenn zum Beispiel eine Aidstation mal lange nicht kommt, schaue ich natürlich drauf, hey, kann das sein? Wir haben doch schon so und so viele Kilometer. Oder für die Verpflegung, okay, nach so und so vielen Minuten muss ich mal wieder ein Gel nehmen oder was trinken. Aber sonst wird das eigentlich über das Rennen etwas weniger. Gerade bei den ganz langen Distanzen versuche ich am Ende halt immer weniger drauf zu schauen. Oder das passiert auch von selber. Ich muss nur sagen, wenn es mir richtig schlecht geht im Rennen, dann gucke ich auch immer sofort drauf. Also dann gucke ich auf die Pace, dann gucke ich, wie weit ist es noch. Dann und genauso aber auch, wenn ich mich vom Start weg richtig gut fühle, dann gucke ich auch ständig drauf, weil ich Angst habe, dass ich mich verpace, nur weil ich gerade so vom Adrenalin her mich super fühle und nicht, dass ich das später quittiert. Also das sind so die Sachen, die ich so bei mir selbst so ein bisschen ertappt habe. Wie ist es bei dir?
Also ich habe so ein bisschen zwischen Training und Rennen unterschieden, weil ich schon merke, da gibt es Unterschiede. Also im Training kommt es bei mir, es macht natürlich auch Sinn, voll auf die Intensität an. Also wenn man Intervalle läuft, schaut man natürlich öfter auf die Uhr, um die Pace zu checken. Oder was du gerade auch gesagt hast, das hatte ich letzte Woche bei einer unfassbar harten Einheit. Da habe ich so oft am Ende des Intervalls auf diese Scheißuhr geschaut, weil ich mir dachte, wie lang geht es noch? Ich kann nicht mehr. Ich bin wirklich, also ich hatte seit langem mal wieder wirklich eine Einheit, wo ich eine Intensität 10 von 10 gegeben habe, weil ich wirklich so an meinem Limit war. Und da habe ich so oft auf die Uhr geschaut und diese Zeit ist gefühlt nicht vergangen. Und dann schaue ich so oft auf die Uhr. Aber bei sowas Lockerem oder bei Dauerläufen oder auch Longruns schaue ich sehr wenig auf die Uhr, ehrlicherweise. Genau. Außer, muss ich sagen, bei meinem Longrun letzte Woche, wo es so eisig war, da habe ich gefühlt auch dauernd auf die Uhr geschaut, weil ich keinen Bock mehr hatte. Und im Rennen schaue ich schon regelmäßig auf die Uhr aus Gründen, die du gerade schon genannt hast, so dieses, okay, wann nehme ich meine Gels, auch wegen der Route, da checkt man ja schon mal öfter als im Training, dass man noch auf der Strecke ist. Ich muss zugeben, so Pace und so, das checke ich im Rennen kaum bisher. Auch Puls und so ist da eher selten bisher die interessante Info gewesen. Deswegen muss ich sagen, ich schaue, glaube ich, vergleichsweise wenig auf die Uhr im Rennen, aber eben zum Checken, ob man noch auf der Strecke ist oder für Verpflegung.
Ja, ich habe die Frage ehrlich gesagt nur aufs Rennen bezogen, gar nicht auf Training, weil das hängt, wie du gesagt hast, davon ab, was man hat. Wenn man Intervalle drauf hat, schaut man natürlich ständig drauf. Aber ich habe auch im Rennen immer als Bildschirm auf der Uhr die ganze Zeit an die Karte. Also ich bin nicht auf dem Hauptbildschirm, wo die Kilometer laufen, sondern immer die Karte, dass ich halt in dem Moment, wo ich mir unsicher bin, sofort gucken kann und nicht mich erst durchklicken muss. Und dadurch sieht man natürlich auch nicht dauerhaft die Pace oder den Puls. Aber wenn ich das kontrollieren will, wechsle ich schon durch. Und was ich gar nicht haben kann, das habe ich jetzt halt im Moment im Training total viel, weil ich, seit ich bei Jack trainiere, auch mit Trainingspeaks trainiere. Vorher habe ich das eben nicht gemacht. Und dann sind ja diese Einheiten immer vorher strukturiert auf der Uhr. Und ich hasse das. Wenn es die ganze Zeit vibriert, dass man nicht den Pulsbereich trifft. Das hätte eigentlich in die Kategorie vorher gepasst. Das macht mich so wahnsinnig. Das war auch so bei diesem Dauerlauf, den ich vorhin als Training der Woche hatte. Als es dann da dieser Trail abgebrochen war, so abgerutscht war und ich so mehr geklettert als gelaufen bin, natürlich fällt dann auch der Puls. Also hat die Uhr auch noch sekündlich vibriert. Entweder weil ich nicht mehr auf der Route war oder weil ich den Pulsbereich nicht mehr getroffen habe. Das macht mich so rasend.
Boah, das verstehe ich aber. Ja, ich mag das auch nicht, wenn die zu oft piept.
Ja, Ton habe ich nie an, aber Vibration macht mich dann kirre.
Ja. Das ist wie so jemand, der die ganze Zeit so an einen hinpiekst. So, hallo, 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 ja. Während man schon auf 180 ist. Das ist ein guter Punkt, ja, das kann ich gut verstehen. Ja.
Oder wie so diese Leute, mit denen man im Rennen sich irgendwie gerade einen Abschnitt teilt oder zumindest gerade eine Pace versucht zu halten und dann haben die so die Vibration und den Ton an für jeden Kilometer. Und bei einem 100-Kilometer-Rennen denkst du dir einfach nur, ist das dein Ernst?
Schalt
die jetzt wirklich alle paar Minuten?
Ja.
Ich kann das nicht. Ja.
Ja, sehr gut. Ja.
Da haben wir doch jetzt echt viele Punkte gefunden.
Finde ich aber auch.
Und das mit der Uhr hat eigentlich auch ein bisschen in die Richtung gepasst.
Ja, sehr schön. Wieder mal eine wunderbare Folge mit überraschenden Themen.
Ich finde es schön, wie du uns immer selbst lobst.
Ja.
Wenn keiner von außen lobt, dann muss man es selbst machen.
Das mache ich. Ich finde, das gehört dazu. Nee, ich finde, ich mag das, wenn man so ins Reden kommt. Ja.
Mhm. Ich hatte noch einen kleinen Nachtrag mir aufgeschrieben zur letzten Woche. Weil mir hat danach jemand geschrieben, dass er es interessant findet, dass ich meinte, ich bin gespannt, wie wir, oder als wir darüber gesprochen haben, dass man in Trainingslagern mit anderen zusammenläuft, sich da immer so ein bisschen aufeinander einstimmen muss, dass wir doch alle Profis sind und alle schnell sind und dass das dann nicht so schwierig sein sollte. Und ich habe dann da so ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, ein Punkt, den man dabei vielleicht auf den ersten Blick vergisst, es ist halt einfach beim Trail ein bisschen anders als jetzt beim Straßenlauf oder so. Man kann nicht vorher eine Pace sagen, die man läuft, und dann kann man vorher schon einordnen, ist es für mich entspannt oder nicht, sondern es ist natürlich durch die Unebenheiten, durch Uphills und Downhills einfach schwer, genau eine Pace zu treffen. Da ist einfach viel nach Empfinden und dann der eine ist super stark bergauf, der andere ist super stark runter. Spielt da schon auch rein. Also ich würde sagen, dass es am Trail grundsätzlich schwieriger ist, in Trainingsgruppen zu laufen als auf der Straße.
Naja, und schon auch, also es gibt einfach auch verschiedene Level. Also bei uns im Team ist das schon auch so. Jetzt
kommt
gar nicht mal
auf die Distanzen drauf an, oder?
Ja, aber es kommt auch einfach, also keine Ahnung, wir sind 45 Leute. Wir sind und gar nicht mal nur auf Männer und Frauen bezogen, sondern also keine Ahnung, ich kann nicht, und das ist mir schon oft auf die Füße gefallen, einen schnellen Dauerlauf mit Toni McKenn oder Ingvild Kaspersen, Dani Moreno kann ich nicht. Die sind einfach anderes Level. Und das muss man für sich auch mal das muss man schon einteilen.
Ja.
Also,
aber eben, weil ihr steht nicht vorher zusammen und dann sagt irgendwer, ja, wir laufen jetzt die 30 Kilometer im Viererschnitt, weil dann könntest du für dich vorher sagen, kann ich das oder kann ich das nicht? Will ich 10 Sekunden schneller oder langsamer laufen? Das ist ja der Vorteil, den man dann beim Straßen- oder Flachenlaufen hat. Das kann man halt beim Trail so einfach nicht, sondern man kann zwar besprechen, es soll in etwa die Anstrengung haben, aber das ist so individuell und dann, weiß ich nicht, läuft der eine super stark berghoch oder ich bin zum Beispiel oft die Person in so, wenn man zusammenläuft, dass mir das Berghochlaufen total leicht fällt und ich bin dann aber die, die beim Downhill-Laufen immer richtig sich ranhalten muss, um entspannt mitzukommen oder dann halt denkt, okay, also ich weiß gerade zum Beispiel, wenn wir mit Katie in Annecy gelaufen sind, da sind selbst die Jungs beim Downhill meistens nicht mehr mitgekommen. Und das war für mich dann unmöglich, da noch hinterherzukommen. Und das weiß man, klar, man weiß das, wenn man ein paar Mal miteinander gelaufen ist, aber man kann das nicht vorher in der Form besprechen.
Naja, und es ist auch eine Tagesfrage. Also keine Ahnung, also ich finde, also das fällt bei unseren Teamcamps so oft auf, dass Also gerade sowas wie eine Bahneinheit oder so, dass da, gut, da ist es wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher, das einzuteilen. Ja. Aber nichtsdestotrotz kann es da auch passieren, dass du eigentlich denkst, ich kann die Pace laufen, weil letztes Jahr ging es ja. Und dann fällt halt die Bahneinheit vielleicht in einem anderen Jahr auf einen Tag, wo du vielleicht deine Tage gekriegt hast oder einfach einen schlechten Tag erwischt hast oder so. Und dann geht's halt nicht. Und da muss man dann, das ist gar nicht so einfach, das dann einzuteilen. Also das ist schwieriger, als man denkt tatsächlich, finde ich. Also deswegen kann ich das total gut verstehen, dass du sagst, ich bin gespannt, weil das
ja, gerade wenn man dann so Tausender auf einer Runde macht. Ich meine, ihr hattet da ja bei euch im Trainingscamp auch immer so eine Tempolaufrunde, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Da kann man ja vorher nicht, wenn man die Runden nicht, gut, vielleicht kennt man seine Zeiten aus den letzten Jahren und kann das daran bemessen, aber sonst kann man ja vorher nicht sagen, hey, ich laufe jetzt einen Dreier-Schnitt, weil dann hat der erste Kilometer 30 Höhenmeter oder 80 Höhenmeter. Was ist dann der Dreier-Schnitt? Und klar, manche Uhren zeigen dann so umgerechnet an, was das in etwa sein könnte, aber das ist ja einfach nur irgendein Algorithmus. Also das ist, finde ich, beim Trail oder im Gelände einfach viel, viel schwieriger festzulegen. Kommt auf die Tagesform an, auf die Stärken. Ja, ich meine, völlig legitim der Kommentar, aber ich wollte einfach nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, das ist eigentlich, also ich habe dann einfach mehr drüber nachgedacht und habe gedacht, stimmt, das ist eigentlich voll der Unterschied.
Mhm. Ja, guter Punkt.
Das war jetzt eine lange Folge.
Ja. So, deswegen würde ich auch sagen, Schicht im Schacht, Leute.
Kimi hat jetzt Feierabend, so nämlich.
Kimi will jetzt den Feierabend einläuten. Ja, so.
Sehr gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, oder?
So machen wir es, ihr Lieben. Du Liebe, ich wünsche dir einen guten Start in die neue Woche mit Team. Sehr aufregend.
Danke, das wünsche ich dir auch. Und glänz schön beim Olympische Spiele schauen mit dem Wissen.
Ah, stimmt. Mhm. Ich habe jetzt schon wieder ein bisschen verdrängt, stimmt. Mach ich. Sehr schön.
Bis dahin.
Tschüss.